Ja, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind. Ja, ich bin auch froh, dass ich hier bin. Ich bin ein bisschen erkältet, aber es wird besser. Ja, genau, Halleluja, Jesus ist hier, Gott ist hier. Ah, danke, ich habe schon ein Glas, aber es ist ganz lieb, ich habe da hinten eins stehen. Danke. Ja, ich wollte heute eigentlich ja über Teil 2, warum heiraten, predigen. Ich hatte aber letzten Sonntag und dann den Sonntag davor schon so auf dem Herzen, dass wir uns ja die aktuelle Situation mal anschauen und dass wir uns mal das anschauen, was Gott tun möchte, tun kann, durch uns, durch jeden Einzelnen. Und deswegen habe ich einfach das Thema geändert, weil ich das so auf dem Herzen habe. Ich denke, das ist auch von Gott. Und mir geht es darum, ich möchte, dass wir wissen, dass Jesus bei uns ist, dass wir keine Angst haben müssen und dass wir wirklich motiviert sind zu beten und zu Gott zu kommen. Und ich finde es einfach stark, wie viele Menschen mittlerweile, nicht nur in Europa, sondern weltweit für uns beten, für die Ukraine, für Russland, für Europa beten. Ganz viele Christen auf der ganzen Welt und auch vielleicht auch Leute, die Jesus gar nicht kennen, beten. Und es gibt richtig starke Aktionen. Sehr viele Menschen spenden, sehr viele geben einfach. Es gibt, wie gesagt, so viel, es ist so eine starke Bereitschaft. Selbst die Bremer haben so viel gegeben. Ich finde es so stark, dass einfach Firmen aus Bremen und auch außerhalb von Bremen, aus dem Speckgürtel, aus Niedersachsen, sich zusammengetan haben mit Kirchen von der BEK, mit Johannes Müller und so weiter oder Pastor Andreas Hamburg und auch andere. Und dass sie einfach diese Aktion vor 2 Wochen gestartet haben. Und das zeigt einfach, dass die Menschen was tun wollen und dass sie geben wollen. Und ich möchte heute Morgen auf keinen Fall irgendeine politische oder militärische Lösung hier darbringen. Das kann ich gar nicht. Dazu bin ich gar nicht fähig. Da gibt's andere Leute. Aber ich möchte einfach, dass wir uns, mal anschauen, was Gott tun kann. Ich möchte auch nochmal Danke sagen für die Leute, die aus der Gemeinde hier speziell was gegeben haben, auch dass die Kleiderkammer geplündert worden ist. Lieben Dank auch an die Frauen, die da alle das gepackt, gewuselt haben, gemacht haben und auch die Leute, die es dann weggebracht haben. Vielen, vielen Dank. Und das Wichtigste ist aber Gebet. Das Wichtigste ist, dass wir zu Gott kommen und um sein Eingreifen bitten, nach wie vor. Und ja, warum lässt Gott das zu? Klar, Gott könnte das sofort beenden, er ist souverän, aber Gott lässt Dinge zu, damit, glaube ich, auch damit wir Menschen auch aufwachen, damit wir auch verstehen, unser Leben ist ja nicht ewig auf der Erde und es kann auch anders werden. Und ich möchte einfach einen alten Text aus 2. Chroniker 7, den kennt ihr, da möchte ich heute mit anfangen. Ein ganz bekannter Text in 2. Chroniker 7, ab Vers 11 finden wir den. Und es ist ein Text, wo Gott etwas Salomo verspricht. Und obwohl dieser Text aus dem Alten Testament ist und eigentlich für die Juden und damals zu Salomo und für den Tempel und für die Situation, glaube ich, dass wir uns trotzdem mit dieser Stelle identifizieren müssen und dürfen, uns eins machen dürfen und dass wir beten sollen, hey, dass wir umkehren sollen, dass wir glauben sollen und füreinander einstehen sollen und dass wir einfach unser Leben in Ordnung bringen. Es heißt hier im Vers 11, die Überschrift lautet, die Antwort des Herrn auf Salomos Gebet. Das finde ich so stark. So vollendete Salomo das Haus des Herrn und den Königspalast. Alles, was er sich für das Haus des Herrn und den Königspalast vorgenommen hatte, gelang ihm. Eines Nachts erschien ihm der Herr und sprach, ich habe dein Gebet erhört und will in diesem Tempel eure Opfer annehmen. Und dann heißt es hier, nächste Folie, wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen oder meinem Volk Seuchen schicke oder sogar ein Krieg, das ist ein Gedanke von mir, und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ich will auf alle Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden. Wow, das ist heftig. Er sagt, mein Volk, das meinen Namen trägt, und wir sind auch Gottes Volk, wir gehören auch zu Gott. Wenn sein Volk, das seinen Namen trägt, wenn wir Buß tun, wenn wir umkehren und anfangen zu beten und seine Nähe zu suchen, ja, dann will Gott vom Himmel erhören und er will uns unsere Schuld vergeben und er will unser Land heilen. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Gott möchte, dass Menschen noch gerettet werden. Und was so stark ist, und ich will auf ihre Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden. Ich habe gedacht, wow, es wäre so stark, ne? Es wäre so stark, wenn Gott auch das mehr und mehr hier bei uns und in jeder anderen Gemeinde in Deutschland tun würde. Dass da, wo gebetet wird, an dem Ort, dass er das Gebet erhört und dass Dinge passieren. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gebet bewegt sehr, 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 sehr viel. Nämlich alles. Gebet bewirkt viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und Gebet ist oft das einzige, beste Mittel, was wirklich hilft. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die von Gebet nichts wissen wollen. Die lachen dich vielleicht aus oder mich oder uns. Aber wenn wir in die Bibel schauen, hey, dann sehen wir, dass Menschen gebetet haben, in einer festen Zuversicht, mit einem festen Glauben, mit einem festen Vertrauen, und dass Gott Dinge verändert hat, dass Gott eingegriffen hat. Dass Gott den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Und ich möchte dir sagen, Gebet ist viel mächtiger heute Morgen als Waffen. Wissen wir, ne? Aber ich sag's trotzdem, Gebet ist mächtiger als Waffen, als Drohungen, als Gespräche, die geführt werden, als Hass oder Kämpfe, Wut, Konflikte. Weißt du, Konflikte kann man nicht mal eben so lösen. Ich sehe das ja schon bei uns in der Familie. Selbst einen kleinen Konflikt, ja, wer kennt das nicht? Streit in der Familie, Streit unter den Kindern, im Kindergarten, in der Schule oder auf der Arbeit. Aber einen Konflikt kann man nicht immer so schnell lösen. Klar, es gibt es Konflikte, die kann man schnell lösen. Aber wenn sich ganze Länder, ein ganzer Kontinent streitet und sogar einen Krieg beginnt oder Krieg gegeneinander führt, dann ist das nicht ein Konflikt, der mal eben schnell gelöst werden kann. Er wird andauern, dieser Konflikt. Und das sehen wir im Moment, wie lange dieser Konflikt schon andauert, seit 2014. Und warum auch immer, ich will es gar nicht bewerten, wer Schuld hat oder wie auch immer. Aber der Schaden, das Elend, das Leid und die damit verbundenen Folgen sind unvorstellbar in so einem Konflikt. Aber ich sage dir, wenn Gott handelt, ja, und wenn er handelt, und er handelt ja, dann macht er das Unmögliche möglich. Und wenn Gott eingreift, geschehen Wunder. Und die Frage ist, ob wir diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott heute Morgen haben. Ich möchte dich echt herausfordern, es fordert mich auch total heraus, der nächste Text. In Markus 11, ab Vers 23, sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Jesus sagt, hört auf meine Worte. Er sagt, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt. Und ihr werdet es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Also, ich habe diesen Text gelesen letzte Woche mehrfach. Ich habe geguckt, was das bedeutet, was Jesus eigentlich sagen will. Wenn du das liest, denkst du, das ist Science Fiction. Das ist so unglaublich, was er hier sagt. Jesus sagt, wenn du Glauben hast, dann kannst du zu einem Berg sprechen und er wird sich verpflanzen, er wird sich ins Meer werfen lassen. Das ist so unglaublich. Ich meine, wie kann man einen Berg verpflanzen? Ich weiß nicht, ob der jetzt ganz kleines Hügel, den er da gesehen hat. Vielleicht ist es auch ein Riesenberg gewesen, der Mount Everest. Nein, es war wahrscheinlich ein kleiner Hügel. Judäische Wüste, keine Ahnung. Aber er sagt, indem man spricht, indem man fest vertraut und nicht im Herzen zweifelt, passiert das. Und ich habe die Frage gestellt, können wir Menschen einen großen Berg verpflanzen? Natürlich nicht. Können wir nicht. Wir können eher so einen Berg vernichten, zerstören vielleicht. Aber verpflanzen aus menschlicher Kraft unmöglich. Aber Jesus sagt hier, dass es geht. Und zwar, er sagt, dass es viel einfacher ist. Was meint er genau? Er sagt hier, entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Kommt es ja manchmal auch so vor, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Markus 11, 23, folgende Verse. Ich habe so gedacht, wie sieht es denn aus in unserer Realität? Wie sieht es denn aus in unserem Leben? Und ich habe gemerkt, Jesus, ich habe noch viel, viel zu wenig verstanden. Ich meine, wie lange bist du, wie lange bin ich schon Christ? Vielleicht bist du ganz frisch dabei, dann Halleluja, gratuliere. Aber vielleicht bist du auch schon 20, 30, 40 Jahre gläubig. Aber ich sage einfach, wenn ich mich anschaue und wenn ich die Gebete, die ich bete, manchmal anschaue und dann vor allen Dingen auf die Resultate anschaue, dann passt das nicht mit dem zusammen, was Jesus hier sagt. Es passt oft nicht zusammen, oder? Entweder liegt Jesus völlig falsch oder ich liebe falsch. Aber ich habe überlegt, wenn jemand die Wahrheit sagt, dann Gott, dann Jesus Christus, dann das Wort Gottes. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich oft wie so ein Kleingläubiger. Jesus sagt ja 4-mal im Neuen Testament, ihr Kleingläubigen. Und er sagt das übrigens immer zu seinen Jüngern. Er sagt es immer in Situationen, wo er mit seinen Jüngern was erlebt. Ich bin oft wie so ein Kleingläubiger. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir sagen, Jesus, ich habe keinen Glauben oder ich fühle mich wie so ein Kleingläubiger, ich glaube, dass wir ehrlich sein dürfen und müssen und sagen müssen, Herr, ich vertraue dir, ich glaube dir. Aber weißt du, in unserer Schwachheit ist er mächtig. Und ich glaube, wir müssen ehrlich sein. Und wenn wir ehrlich sind, dann wird er auch uns erhören, Gebet erhören. Und ich glaube, dass Gott uns neu herausfordern möchte. Er möchte etwas Neues tun, auch in deinem Leben, auch in diesem Land. Und er möchte etwas Neues tun. Und neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Das heißt, wenn Gott etwas Neues wirkt, wirkt er das anders, als wir uns das vorstellen. Wir haben unsere Vorstellung, Gott wirkt was Neues, ja. Aber Gott macht es so, wie wir uns das manchmal gar nicht vorstellen. Und die Frage ist, ob wir ihm darin vertrauen, dass er die Kontrolle über alles hat, dass er alles in seiner Hand hält. Dein Leben, mein Leben, dieses Land, Russland, die Ukraine, Europa, die ganze Welt. Es scheint unmöglich, einen Berg ins Meer zu werfen, zu verpflanzen. Und deshalb benutzt Jesus dieses Wort. Er benutzt dieses Bild, um zu verdeutlichen mit diesem Berg, dass Gott das Unmögliche tun kann. Ja, das bedeutet das nämlich. Gott kann das Unmögliche tun. Er kann diesen Berg verpflanzen. Gott will und wird unsere Gebete und möchte deine Gebete erhören. Er möchte sie beantworten. Aber es gibt auch Bedingungen. Und diese Bedingungen vergessen wir ganz oft leider. Ich möchte sie nur ganz kurz anschneiden. Erstens, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Er spricht hier zu seinen Jüngern, als sie ihn fragen. Es heißt, wir müssen Gott kennen, wir müssen ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Das ist der erste Punkt. Dann können wir Gott um alles bitten, sagt er. Wir können Gott im Gebet um alles bitten. Der zweite Punkt ist, das ist ganz wichtig, wir dürfen keinen Ärger im Herzen haben, keinen Groll gegen unseren Nächsten. Wenn ich Ärger und Groll in meinem Herzen gegenüber meinem Nächsten habe, hey, dann kann Gott nichts machen. Er sagt sogar, dass ich erst vergeben muss, damit er mir vergeben kann. Wenn ich das habe, wird er das Gebet nicht erhören. Dann kann ich beten wie ein Weltmeister. Das dritte ist, wir sollen nicht aus selbstsüchtigen Motiven beten oder aus Hass. Ich glaube nicht, dass wir aus selbstsüchtigen Motiven beten. Aber vielleicht ist es so, dass in unserem Herzen so ein bisschen Wut und Hass hochkommt. Und wir sagen, dieser Putin, dass wir Menschen verurteilen, obwohl wir gar kein Recht dazu haben, obwohl wir die Situation gar nicht wirklich verstehen und einschätzen können. Dass wir unserem Gebet andere strafen möchten, dass wir Hass und Wut haben. Und das funktioniert auch nicht. Gott erhört das Gebet nicht. Das vierte ist, wenn wir beten, sollen wir gemäß seines Willens, gemäß seiner Ziele, gemäß dem Reich Gottes beten. Jesus sagt, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Wir brauchen diese feste Zuversicht, dieses feste Vertrauen und dürfen nicht zweifeln. Weißt du, wenn Jesus das ganze Universum geschaffen hat und es durch sein Wort geschaffen hat und durch sein Wort trägt und zusammenhält, hey, dann wissen wir, dass das, was er uns sagt, die Wahrheit ist. Und dann sollen wir das tun und brauchen nicht zweifeln. Und ja, dürfen echt vertrauen, Jesus, du weißt, wie wir handeln sollen. Also schauen wir uns nochmal seine Anweisung an. Markus 11, 24. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, eine fiktive Geschichte, eine ganz einfache. Aber ich möchte damit verdeutlichen, was Gott hier eigentlich sagt zu uns. Stell dir vor, du brauchst dringend Geld. Stell dir vor, du hast eine finanzielle Not, gerade jetzt. Du hast einen finanziellen Engpass. Deine Waschmaschine ist kaputt. Dein Auto ist kaputt oder was ganz anderes Schlimmes, Dramatisches eingetreten. Was machst du? Du kannst zur Sparkasse laufen, zur Bank, den Kredit geben lassen. Du kannst aber auch zu deiner Oma anrufen. Also ich würde dann meine Oma anrufen. Leider leben meine Omas nicht mehr. Aber ich hätte meine Oma vielleicht angerufen. Oder ich hätte meinen Vater anrufen. Und ich würde sagen, Papa, ich brauche dringend Geld. Und du erklärst ihm, Papa, wenn ich das Geld habe, ich will es dir zurückzahlen, zeitnah. Oder deine Oma sagt sogar, ach Mensch, Junge, behalt das Geld. Kannst du behalten, schenke ich dir. Und deine Oma und dein Vater vielleicht, sie fragen nochmal nach deiner Kontonummer. Sie gleichen nochmal die Daten ab. Und dann sagen sie zuversichtlich, deine Oma oder dein Papa, Kein Problem, ich überweise dir das Geld. Die Frage ist, in dem Moment, wo dein Papa oder deine Oma am Telefon sagt, ich überweise dir das Geld, hast du in dem Moment das Geld in der Hand oder auf dem Konto? Natürlich nicht. Du hast um Geld gebeten, aber das Geld ist noch lange nicht auf deinem Konto. Das wäre ein Wunder. Und du hast es auch nicht in deiner Hand, weil du ja telefoniert hast. Nein, es dauert 1, 2, 3 Tage, bis das Geld auf deinem Konto ist, bis du es dann in der Hand hältst. Aber es ist so, deine Oma oder dein Vater oder deine Mutter, du weißt ganz genau, sie würden dich niemals hängen lassen. Sie haben es dir versprochen. Und weil sie dich niemals hängen lassen, weißt du, nachdem du dir den Hörer aufgelegt hast, das Geld wird in 3 Tagen auf dem Konto sein. 3 Tage später ist es da. Du hast es ohne einen Zweifel erhalten. Du hast überhaupt keine Gedanken dir gemacht. Das heißt, du hast erstens darum gebeten, Oma oder Papa, bitte, ich brauche Hilfe, schick mir Geld. Zweitens, in dem Moment, wo du den Hörer aufgelegt hast, weißt du, das Geld wird kommen, obwohl es zum Zeitpunkt der Anfrage ja noch nicht sichtbar in deinen Händen war. Und das Dritte ist dann, du siehst es auf dem Konto und du kannst es abheben und für dich in Anspruch nehmen. Also wenn deine Oma und dein Papa dich nicht hängen lassen, und das machen sie ja manchmal, wir haben Menschen, die lassen uns oft hängen. Mein Vater hat mich auch schon mal hängen lassen. Ich habe meinen Vater schon mal hängen lassen. Aber wenn deine Oma oder dein Vater dich nicht hängen lassen, weshalb denkst du dann, dass Gott dich irgendwie hängen lassen möchte? Warum denkst du, dass Gott dich jemals hängen lassen würde? Warum denkst du, dass Gott dein Gebet nicht erhört? Das ist das, was Jesus hier sagt. Wenn wir beten sollen oder wenn wir beten, dann nimm es so, dass du sagst, ich habe es schon empfangen. Es ist zwar noch nicht sichtbar, aber ich werde es bekommen. Genauso wie dieses Beispiel. Weißt du, Gott kennt dich und mich durch und durch. Er kennt unsere Gedanken. Bevor ich sie ausspreche, weiß er schon, was ich sage. Und ich möchte dir sagen, Gott ist doch viel verlässlicher als irgendein Mensch. Er ist verlässlicher als auch die tollste Oma und der beste Vater. Weil er Gott ist, weil er perfekt ist, weil er unser himmlischer Vater ist. Er ist absolut zuverlässig. Und Gott lügt niemals. Und er liebt dich. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen das neu begreifen kannst. Auch ich, dass Gott uns so sehr liebt, dass er so zuverlässig ist, dass er uns niemals hängen lassen wird. Was möchte Gott von uns? Was möchte er? Ich glaube, er möchte, dass wir diese feste Zuversicht haben, dieses feste Vertrauen sagen, ja Gott, du wirst mir helfen, dass wir ihm vertrauen. Und nicht nur, wenn es um praktische Dinge geht, sondern wenn es auch um Frieden für den ganzen Kontinent geht. Markus 11, 24, hört auf meine Worte, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Wir dürfen glauben, dass wir es bereits erhalten haben, weil Gott absolut treu ist. Wenn wir nach seinem Willen beten, wenn wir die Bedingungen auch einhalten, wenn unsere Beziehung zu unserem Nächsten in Ordnung ist, wenn wir nicht selbstsüchtig beten, dann wird er uns erhören, wenn es seinem Willen entspricht. In Matthäus 8, 26, das ist auch so eine Herausforderung. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See. Es kommt ein Sturm auf. Das Ding kentert fast. Die Jünger, die beten schon oder die rufen, haben Angst und denken, jetzt ist vorbei. Und dann steht Jesus auf. Er wird wach. Er schläft nämlich. Und es heißt im Vers 26, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen. Und augenblicklich war alles wieder ruhig. Ich habe mir aufgeschrieben für mich, wenn Jesus aufsteht und spricht, wenn Gott aufsteht, ja, dann ist der Sturm sofort zu Ende. Dann hört jeder Sturm in deinem Leben oder in unserem Leben auf. Wenn er aufsteht, wenn Jesus aufsteht und spricht, hört der Sturm auf. Aber das Ding ist, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir sagen, Jesus, bitte erhöre mich, steh du auf. Wenn du aufstehst, wirst du den Sturm stillen. Wenn du in meinem Leben aufstehst, Herr, wenn du das tun kannst und willst und möchtest, dann wird sich der Sturm legen. Dann hört der Sturm auf. Und durch unsere Gebete, Gott hat sich das so überlegt, durch unsere Gebete tritt Gott in Aktion. Er hat sich das so ausgedacht. Er hätte auch sagen können, ich höre auf die Engel, ich mache das souverän, warum soll ich auf Menschen hören? Nein, wir arbeiten mit ihm zusammen. Wir lesen in der Bibel und wir sehen auch in unserer vergangenen deutschen Geschichte, dass durch Gebet mächtige Dinge passiert sind. Jesus steht auf und beendet den Sturm. Wir haben Autorität in Gott. Und weil wir ihm gehören und weil wir ihn kennen, dürfen wir nach seinem Willen beten. Weißt du, ein Polizist, das ist ein Beispiel, habe ich schon mal gebracht, ein Polizist, der auf einer Ampelkreuzung auf einer Neulander steht, wo die Ampel ausgefallen ist, dieser Polizist hat Autorität. Alle bleiben stehen, alle Autos, wenn er so macht. Ne? Wenn er so macht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Und wenn er so macht, dürfen alle weiterfahren. Warum? Weil dieser Polizist Autorität hat. Warum? Weil hinter ihm ein ganzer Staat steht. Wenn du diesen Polizisten angreifst, dann bekommst du es mit seinem Dienstherrn zu tun. Und genauso ist es bei uns, wir, seine Kinder, die wir Gott gehören. Ja, wir erleben Angriffe, wir werden angegriffen. Aber Gott steht hinter uns, beziehungsweise sind sein Eigentum, wir gehören ihm. Nichts und niemand kann uns seine Hand reißen. Das heißt, er beschützt uns. Er kämpft für uns. Wir sind sein Eigentum. Aber ich möchte dir auch sagen, bewege dich in seinem Willen. Das ist so wichtig, dass wir nicht sturköpfig sind und sagen, ich mache aber mein Ding. Dass wir sagen, ich will nicht bewusst in Sünde weiterleben. Ich will nicht, dass der Feind Anrechte hat und ich angreifbar bin. Okay, kommen wir zurück nochmal zur Geschichte, zur aktuellen Situation. Wir haben jahrelang Frieden in Europa gehabt. Ich kenne das nicht. Ich komme gleich zu, komme gleich dazu. Abgesehen von 1991 bis 2001, habe ich mal nachgeschaut, gab es die Jugoslawienkriege. 1991 gab es 10 Tage Krieg in Slowenien. Dann gab es den Kroatienkrieg 91 bis 95. 92 bis 95 den Bosnienkrieg und 99 den Kosovo-Krieg. Und 2001 gab es den Mazedonienkrieg. Und nun findet etwas statt im Moment, was wir so noch nie erlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und niemand von uns möchte Krieg, keine Frage. Keiner der beteiligten Seiten. Aber ich sage dir auch, oder ich sage, das sage ich für mich so, keiner weiß, wie das Ganze ausgeht. Aber wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind. Und gerade deshalb wollen wir beten. Und gerade deshalb wollen wir um Gottes Eingreifen auch bitten, dass nicht noch mehr Menschen leiden und sterben. Weil er möchte Leben schenken. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu schenken. Und er möchte, dass wir eine Zukunft bei ihm haben, für immer. Und ich finde es traurig, ganz ehrlich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich habe so letzten Tage habe ich auch mit einer Frau gesprochen, dass die Menschen trotz der Gefahr, die wir eigentlich vor unserer Haustür haben im Moment, dass manche Menschen so weiterleben wie bisher. Ja, weißt du, wir wollen uns um jeden Preis schützen, die Medikamente, lass uns impfen und wir denken tatsächlich, wir können unser Leben verlängern, um eine Sekunde. Aber wir können unser Leben nicht verlängern. Wir können unser Leben nicht beschützen. Ja, wo wir es vielleicht noch gedacht haben jetzt, durch was auch immer, kommt auf einmal was viel Größeres um die Ecke. Und weißt du, es geht hier um einen Konflikt. Es geht hier um einen Konflikt zwischen Mensch und Menschen. Aber du musst wissen, dass hinter so einem Konflikt steht immer etwas anderes. Die Bibel spricht klar davon, dass es Gut und Böse gibt. Es gibt Jesus und es gibt den Widersacher. Es gibt den Feind. Und es gibt, wir wissen, es gibt Gott, es gibt Satan. Wir wissen, dass wir in einer realen Welt leben, aber wir wissen, es gibt eine unsichtbare, ewige Welt. Und es gibt verschiedene Himmel. Und es gibt auch ein Reich, wo Satan und seine Dämonen am Agieren sind. Und wo sie auch eines Tages für immer gerichtet werden und hinkommen. Und egal, ob du das heute Morgen glaubst oder nicht. Aber ich sage dir gerade, Menschen werden zum Spielball von Mächten. Weil hinter diesen Menschen stehen immer Mächte, die am Wirken, am Agieren sind. Sie brauchen ganz gezielt Personen, um ihre Ziele und Absichten durchzusetzen. Und was will der Feind? Der Feind will natürlich, dass Menschen verloren gehen. Der Feind will, dass Menschen getötet und Leid erleben. Und es ist einfach so. Niemand will einen Krieg. Aber es ist so, durch Hass, Verblendung, durch Gefühle, durch Dinge, die passiert sind, peitsche ich das andere eins nach dem anderen hoch. Und niemand, weder das russische noch das ukrainische noch das europäische Volk möchte einen Krieg. Und ich sage dir auch heute Morgen, wenn du vielleicht in deinem Herzen Hass hast oder sauer bist, dem Bösen kann man nicht mit Bösen begegnen. Hass kann man nicht mit Hass bekämpfen, das sehen wir. Es läuft immer weiter. Wir sehen, wenn wir den Zweiten Weltkrieg anschauen, am Ende kommt es zu einem Waffenstillstand oder wie auch immer, weil am Ende irgendeine Seite absolut müde, erschöpft und kaputt ist und zur Besinnung kommt. Oder weil die andere Seite besiegt wird. Und wie gesagt, eine politische, militärische Lösung alleine reicht nicht. Weil das hätte nach wie vor weiteres Blutvergießen zur Folge. Aber wir Christen, also ich glaube, dass letztendlich nur Gott die Lösung schaffen möchte und schaffen wird. Er lässt zwar Kriege zu, wie ich am Anfang gesagt habe. Er könnte souverän eingreifen. Und oft tut er das auch. Im Alten Testament sehen wir, wie das Volk Gottes, wie Gott an der Seite des Volk Gottes steht und mit ihm kämpft und sie Siege erringen. Hammer, wenn du das liest. Oder wenn du die neue Zeit schaust, Sechstagekrieg, da gibt es Wunder und Zeichen, 5. Juni bis 10. Juni 67, wo Gott dem Volk Israel hilft, einer übermächtigen Armee von Ägyptern, Syrern, Entschuldigung, Nachbarländern, wo Gott diesem Volk Israel hilft. Und durch ein Wunder ist nach 6 Tagen der Krieg beendet. Lass uns ernsthaft beten. Lass uns andauernd beten. Ich glaube von Herzen, dass Gott das hören möchte oder dass Gott Gebete hört und dass Auswirkungen passieren werden. Und dass unsere Gebete sogar entscheidend sind für den Verlauf, für den Ausgang, wie alles weitergeht. Jesus sagt im Johannes 10,10, er sagt dort, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Weißt du, den Bösen, das Böse siehst du genau dann, wenn Menschen getötet werden. Wenn Menschen anderen Menschen Gewalt antun. Wenn Beziehungen zerstört werden. Wenn Bruder gegen Bruder kämpft. Wenn Familie gegen Familie kämpft. Wenn irgendwann ein Land gegen ein anderes Land kämpft. Und wie kommt es zum Krieg zwischen 2 Ländern? Wie kommt es dazu, das, was wir da jetzt haben? Man kann jetzt in die Geschichte reinschauen. Das ist eine lange Geschichte, Ukraine, Russland, über 1400 Jahre. Aber ich sage, der Krieg fängt ganz klein im Privaten an. Wie bei uns zu Hause, in der Familie. Durch schlechte Gedanken, durch Missgunst, durch Lästern, sich über den anderen ärgern. Und dann steigert man sich da hinein. Und dann kommt es zu einem ernsthaften Konflikt. Und so wie dieser kleine Konflikt anfängt, passieren auch Konflikte im Großen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, dass du und ich, das glauben wir, dass wir eine Berufung haben, dass Gott uns berufen hat für mehr. Und ich glaube sogar, dass Länder Berufung haben. Leider sehen wir aus unserer eigenen deutschen Geschichte, aus unserem eigenen Leben, dass wir uns allzu leicht verführen lassen, zum Bösen verleiten lassen und dass wir auf einmal einen ganz anderen Weg gehen, den Gott eigentlich für uns geplant hat. Dass wir nicht den Weg Gottes gehen, den Gott für uns geplant hat. Und ich glaube, dass Deutschland das nie wollte. Aber Deutschland hat damals durch Hitler den 2. Weltkrieg begonnen. Und wenn du so siehst, ich habe das nochmal nachgeschaut, das ist so unglaublich. Mehr als 60 Millionen, man sagt sogar 70 Millionen Menschen sind im 2. Weltkrieg gestorben. Und so gesehen ist Hitler dafür verantwortlich. Aber nicht nur Hitler, sondern alle, die mitgemacht haben. Nicht er allein ist dafür verantwortlich, weil nicht nur er allein hat sie alle umgebracht, sondern alle, die mitgemacht haben. Und das ist so heftig. Und ich möchte, weißt du, mein Opa väterlicherseits kam aus dem 2. Weltkrieg zurück. Und er ist mit knapp 50 Jahren an den Folgen des Krieges dann in der Weide umgekippt, hatte einen Herzschlag. Den Vater meiner Mutter, also den Opa mütterlicherseits, habe ich nie kennengelernt. Er ist irgendwo in Russland verschollen, er ist ums Leben gekommen und erst Ende der 50er Jahre hat meine Oma Nachricht bekommen. Und meine Oma hat bis zu ihrem Tod darunter schwer gelitten. Meine Oma hatte schwerste Depressionen. Ich habe zu meiner Mama, ich glaube, 100 Mal gesagt, warum hat Oma nie wieder geheiratet? Und weißt du, ich habe nie einen Opa gehabt. Ich hätte gerne einen Opa gehabt. Ich hab nie Opas gehabt. Meine beiden Opas, ich habe sie nie kennengelernt. Aber meine Omas, die ich hatte, meine eine Oma vor allen Dingen, mit der habe ich oft mich unterhalten, stundenlang, weil sie bei uns zu Hause wohnte. Sie hat gesagt, so etwas sollte nie wieder passieren. Sie sagte, so etwas darf nie wieder passieren. Er hat mir das immer wieder gesagt. Er hat gesagt, Andreas, ihr müsst daraus lernen. Und dann haben wir ersten Krieg, 2. Weltkrieg durchgenommen in der Schule. Und meine Oma hat mir dann einmal erzählt, und ich habe sie immer gefragt. Und mein damaliger Geschichtslehrer, Herr Brandt, der war total cool. Das war der beste Geschichtslehrer. Er hat das plastisch dargestellt. Wenn wir etwas gelernt haben in Geschichte, hat er das gezeigt vorne. Er hat praktisch ein Schauspiel davon gemacht, um zu erklären, was gerade passiert. Zum Beispiel Attentat in der Wolfschanze bei Hitler, warum es nicht geklappt hat. Wir haben da gesessen, wow, haben wir gedacht. Und er sagte, die Menschen sind leider so dumm. Die Menschen sind so dumm und lernen niemals aus der Geschichte. Und es ist einfach so. Mahatma Gandhi sagte mal, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte den Menschen nichts lehrt. Und jetzt mal zurückzukommen. Wir können Gott dankbar sein, dass er angegriffen hat. Klar kann man sagen, die Menschen, die Mächte, die Alliierten haben dafür gesorgt, dass Deutschland nicht aufgeteilt worden sind. Aber letztendlich war es Gottes Gnade, dass wir heute noch Deutschland haben, weil Gott das so arrangiert hat, weil viele Menschen gebetet haben. Und nach dem 2. Weltkrieg hat Gott, sag ich mal, ist die Ekklesia entstanden, sind viele Dinge passiert, wo Gott mächtig gewirkt hat. Und wir haben Versöhnung erlebt. Deutschland durfte sich vor 31 Jahren mit Polen versöhnen, am 17. Juni 91. Da hat nämlich Helmut Kohl und der damalige polnische Ministerpräsident, sie haben einen Vertrag unterzeichnet. Und der lautet, eine gute Nachbarschaft und eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen. Und dann, um das mal ein bisschen ins neuere Leben hineinzuholen, da bin ich fast schon auch am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Eiserne Vorhang, ja, der Eiserne Vorhang, der Mauerfall, der ist nicht dadurch alleine geschehen, weil die Politiker so toll gearbeitet haben, sondern weil jahrelang Menschen gebetet haben. Menschen haben gebetet jahrelang. Sie haben Kerzen angezündet, aber wichtiger war, dass sie gebetet haben. Stellt euch vor, diese Menschen hätten aufgehört zu beten. Was wäre dann passiert? Der Berliner Mauerfall. Wie kam es zum Mauerfall? Ganz kurz nur. Ja, die meisten von euch haben das miterlebt. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Mauerfall nicht live miterlebt? Alle gucken mich an. Was ist überhaupt der Mauerfall? Also wenn du 86 und später geboren bist, dann hast du das nicht mitbekommen. Da warst du 3 Jahre und als 3-Jähriger kriegst du sowas nicht mit. Nur aus der Geschichte später. Aber vor 33 Jahren, in diesem Jahr, war der Mauerfall. Vor 33 Jahren, so lange ist es schon her. Am 9. November 89, da öffnete sich die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der damaligen deutschen Demokratische Republik. Und die beiden waren verfeindet, weil die DDR gehörte nicht zur Sowjetunion, zum Ostblock. Es war so, seit dem 13. August 61 war Deutschland geteilt. Es verlief ein Zaun zwischen Deutschland und zwischen Berlin verlief eine Mauer zwischen West und Ost. Und durch diese Mauer wurde einfach alles gesichert, dass die Leute aus der DDR, aus dem Ostblock nicht rüberkamen. Und dieses dauerhafte Öffnen, was wir bis heute erleben, das ist durch eine friedliche Revolution erreicht worden. Ja, das nennt man den Mauerfall. Ich war damals 16 Jahre alt, als es passierte, 89. Ich war ein Teenager. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Ich kannte Jesus gar nicht. Aber ich weiß noch, wie das war. Und ich weiß noch, wie es davor war. Ich möchte das kurz erklären, um es zu verbildlichen. Ich hatte einen lieben Nachbarn, der hieß Opa Elas. Ich hatte ja nie einen Opa, aber ich hatte Opa Elas. Er war 1893 so geboren, also richtig alt war er schon in den 80er Jahren. Und er hatte einen Freund aus der DDR. Und dieser Freund kam einmal im Jahr und er besuchte seinen Freund Opa Elas. Und er war fast genauso alt, dieser Mann aus der DDR. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich musste meine Mom heute nochmal anrufen und fragen, wie sein Name war. Na, jedenfalls kam dieser Opa aus der DDR und Opa Elas. Und dann wurden sie eingeladen bei meiner Oma bei uns zu Hause. Meine Oma hat Steckrübensuppe gekocht. Und 3 Tage lang gab es Steckrübensuppe mit Rindfleisch und Wurst. Und ich fand das total cool, weil die Suppe war lecker. Ich weiß nicht, du magst vielleicht keine Steckrübensuppe, ich ja. Und dann erzählten diese beiden Männer, ich meine, der eine war 1893 geboren. Der hat den Ersten Weltkrieg hat er gekämpft. Er hat den Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und da habe ich da mal gesessen als Junge. Ich war, ja wie alt war ich denn? 7, 8 war ich. 7 Jahre, 8 Jahre. Und da saß ich da und habe den beiden Opas zugehört. Und ich fand das total stark. Und dann erzählte der andere Opa aus der DDR, und was sie nicht haben und was sie haben und wie das Leben dort ist. Und ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen. Dann habe ich ein Geschichtsbuch oder mein Atlas geguckt und habe gesehen, ja, Deutschland ist irgendwie getrennt. Was heißt das denn? Dann habe ich Opa Elas gesehen und den anderen Opa. Dann erzählte er, ja, ich darf reisen, weil ich ein Rentner bin. Naja, ich fand die Zeit einfach total stark. Ich habe einen Artikel gefunden zum Schluss. Am 6.11.2019 hat Open Doors einen Artikel geschrieben, möchte ich so ein bisschen vorlesen. Open Doors kennt ihr, ne? Setzen sich verfolgte Christen ein, weltweit. Es heißt dort 30 Jahre Mauerfall, das war 2019, also ne, 3 Jahre zurück. 30 Jahre Mauerfall, die Macht des Gebets. Und jetzt kommt es. Es heißt, die Rückblick macht Hoffnung für das geteilte Korea. 2019 wusste Open Doors noch nicht, dass das, was jetzt ist, kommt. Aber sie berichten davon, dass vor über 30 Jahren die Mauer gefallen ist. Und sie schreiben hier, das sichtbare Symbol der Trennung zwischen Ost und West wurde eingerissen. Von vielen zuvor für unmöglich gehalten, vollzog sich das Ende der Teilung Deutschlands und Europas in atemberaubender Geschwindigkeit. Und jetzt kommt's. Doch die zahlreichen Medienberichte ließen eins absolut unerwähnt. Über viele Jahre hinweg hatten Menschen in aller Welt da genau dafür gebetet. Und nun beherrschte die Erhörung ihrer Gebete die Schlagzeilen. Das hat Open Doors nochmal herausgestellt, dass viele, habe ich ja schon gesagt, dass viele Menschen jahrzehntelang dafür gebetet haben. Gerade in Bezug auf die Situation im geteilten Korea und in dessen nördlichen Teil Christen aufs Härteste verfolgt werden, gibt dieses Ereignis bis heute Hoffnung. Ja. Im Jahr 1982 begann Open Doors eine 7-jährige Gebetskampagne für die Sowjetunion. Im selben Jahr begannen in der Leipziger Nikolaikirche die wöchentlichen Montagsgebete mit stetig wachsender Teilnehmerzahl. Überall auf der Welt beteten Menschen für das Ende der Unterdrückung durch den Kommunismus. Ein nigerianischer Mitarbeiter, jemand aus Nigeria, von Open Doors erinnert sich, an unserer Universität gab es damals Gebetstreffen, bei denen wir für den Fall der Mauer gebetet haben. Langsam aber sicher begannen sich die Dinge zu verändern. Und die Auswirkungen wurden in der gesamten politischen Welt, wie auch bei der Arbeit von Open Doors, sichtbar. 1987 wurden zahlreiche Menschen, zahlreiche Christen, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis saßen oder im Arbeitslager waren, entlassen. Im Zuge von Reformen durch den damaligen Generalsekretär der kommunistischen Partei, Gorbatschow war es, wurde es 1988 möglich, auf dem regulären Postweg Zehntausende Neuer Testamente und Bibel in die Sowjetunion zu versenden. Es gab auch diese Bibelschmuggler. Im November 89 wurde dann die Mauer endgültig abgerissen. Und ein Teammitglied von Open Doors schreibt hier, er sagt, mein Kollege und ich, wir erinnern uns, wir sind sofort ins Auto gestiegen und sind nach Berlin gefahren, um an diesem historischen Ereignis teilzunehmen. Was für eine Freude war das? Was für eine Antwort auf Gebet? Und sie schreiben hier, und jetzt beten wir für Nordkorea weiter. Es gibt zwei Koreas, aber Gott kann sie eins machen. In Berlin fiel die Mauer und Gott kann das auch in Korea tun. Und Gott kann auch dafür sorgen, dass dieser Krieg beendet wird. Amen. Zum Schluss möchte ich heute ganz kurz, dass wir nochmal Folgendes machen. Dass wir einfach sitzen bleiben, aufstehen. Vielleicht zu zweit, zu dritt, zu viert. Und dass wir von eurem Platz aus, dass wir nochmal beten. Ihr wisst ja genau, was damit ist. Ich habe so ein paar Anliegen aufgeschrieben, es sind jetzt mehrere Folien. Ich möchte einfach nur, dass wir nochmal beten dafür, weil es beten sehr viele im Moment. Und dass wir auch als Gemeinde dafür nicht aufhören zu beten und dass wir heute Morgen nochmal beten dafür. Sollen wir konkret beten, dass dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beendet wird. Dass Gott eingreift. Und dass die Menschen, die auf der Flucht sind, dass sie Schutz, Bewahrung, Versorgung erleben. Dass Gott übernatürlich etwas verändert. Dass wir vor allen Dingen auch für die Regierung beten, für die ukrainische, aber auch für die russische Regierung und auch für unsere Regierung und so weiter. Dass wir zum Beispiel auch für die Kinder und Frauen, für die Familien beten. Ja, dass wir beten, dass sie beschützt werden um Leib und Seele. Und dass einfach auch die Menschen, die auf der Flucht sind, dass sie einen sicheren Ort erreichen. Dass sie, wo auch immer sie Gott hinführt, dass sie an einen sicheren Ort kommen. Und dass wir auch beten für die Christen in der Ukraine, die da noch vor Ort sind, dass diese christlichen Gemeinden aktiv werden und noch Menschen von Jesus erzählen, die ihn noch nicht kennen und die vielleicht kurz davor sind, ihr Leben zu geben. Dass wir für die Soldaten beten, der Ukraine und auch der russischen. Dass wir für die Mamas beten, für die, die ihre Söhne und auch ihre Töchter in den Krieg ziehen lassen mussten. Betet auch für die Hilfsorganisationen, für AVC, Open Doors und OM und Liebe in Aktion. Lass uns das einfach machen. Ich brauche das gar nicht alles sagen. Marlon und Janik, ihr lasst es einfach durchlaufen und dann lasst uns nochmal 3-4 Minuten, vielleicht 5 Minuten nochmal dafür Zeit nehmen, dass wir zusammenkommen, einfach dafür beten. Ihr könnt auch gerne aufstehen, wenn ihr wollt.